zu schlagen. Markus Kapitel 4, 35 bis 41. Und ich lese die Verse gleich zu Anfang. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Herr Jesus, bitte ich, dass du unsere Herzen auftust, zu hören, was du uns sagen möchtest, und dass du mich leitest in dem, was ich rede. Amen. Markus betont hier ganz ausdrücklich am Anfang von Vers 35: Und an jenem Tag. An jenem Tag. Welcher Tag war es? Wir müssen zurückblättern. Markus Kapitel 4, erster Vers. Und wiederum fing er an, am See zu lehren, und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte, und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen, und so weiter. Also Jesus war an dem Tag am See Genezareth, es war eine Riesenmenge, er stieg in das Schiff und lehrte von da aus. Und inzwischen war es jetzt an dem Tag Abend geworden, und da sind wir angekommen. Also es ist der Tag, an dem Jesus diese viele Gleichnisse gelehrt hatte. Und ich denke, Markus schreibt es nicht von ungefähr. Der Heilige Geist wollte, dass hier steht: Und an jenem Tag. An dem Tag wird uns von vier Gleichnissen, meine ich, berichtet, oder vier sind es, die Jesus erzählt. Und eines davon, das sagt Jesus, ich habe zufällig auch darüber predigt, deshalb ist mir das aufgefallen, da fragen die Jünger nach der Deutung. Das ist das Gleichnis von dem Ackerfeld oder vom Same, der auf verschiedene Böden fällt. Und dann sagt Jesus zu ihnen: Wenn ihr das Gleichnis versteht, wie wollt ihr überhaupt was verstehen? Und ich habe den Eindruck gehabt beim Vorbereiten, dass Jesus an dem Abend der Jünger eine Praxislektion zu dem Thema von den Gleichnissen erteilen möchte. In dem Gleichnis ging es darum, vom richtigen Hören. Und jetzt wollte Jesus sehen, ob seine Jünger zuhören. Und ich habe das so in dem Text gefunden, so vier Schritte von einer Glaubensprüfung, die Jesus hier vornimmt bei seinen Jüngern. Vier Schritte, wo schaut, hören meine Jünger zu, wenn ich was sage. Und so kommt dann hier auch, nochmal Vers 35, an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Jesus gibt seine Jünger einen Auftrag. Er sagt: Lasst uns rüberfahren ans andere Ufer. Und jetzt Frage an die Technik: Hat es geklappt mit dem Screenshot? Könnt ihr denn da mal an die Wand werfen? Genau, das ist der See Genezareth. Wahrscheinlich war Jesus in der Nähe von Kapernaum, an der linken oberen Ecke. Da steht Kapernaum. Das gibt es heute immer noch. Das ist von Google von einer Stunde kopiert. Und wenn wir dann in Kapitel 5 schauen, wo Jesus dann rauskommt, als die Überfahrt vorüber ist, dann die Stadt gibt es nicht mehr, aber das ist so relativ unten am Südende. Also sie sind nicht von Ost nach West, von West nach Ost übergesetzt, sondern von Nord nach Süd, also die gesamte Länge vom See Genezareth. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wie groß das ist, wie lange man da braucht zum Rudern. Die sind so zwischen 4 und 8 Stunden, je nach Wellen, Wetter, Wind, Ruderstärke von den Leuten, die, was so die Überfahrt wahrscheinlich gebraucht hätte. Und so sagt Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns hinüberfahren ans jenseitige Ufer von Kapernaum runter Richtung Süden. Und die Jünger, ja, denken sich wahrscheinlich kein Thema. 4 von den Jüngern sind Fischer, die kennen den See in- und auswendig, jede Ecke, jede Stelle. Sie haben ihr ganzes Leben bisher da jeden Tag Fische gefangen. Naja, wieder eine Fahrt, geht über Nacht. Beim Fischen auch, haben sie auch immer nachts gemacht, also normaler Alltag. Lasst uns hinüberfahren. Und ja, was machen sie? Sie entlassen die Volksmenge, sagen zu den Leuten: Geht heim, wir wollen da rüberfahren auf die andere Seite. Und es ist interessant, was hier dann steht. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Auch interessant, warum betont Markus das so? Sie nahmen ihn mit, wie er war. Wie war Jesus? Todmüd. Und das sehen wir dann nachher. Sie haben mitgenommen, wie er war. Wahrscheinlich hat Jesus schon geschlafen, bis sie die Volksmenge entlassen hatte. Er hat den ganzen Tag gelehrt, unterrichtet. Und hier kommt raus, er war Mensch. Voller Mensch, der am Abend nach einem vollen Tag unterrichten, lehren, Konferenz, todmüde fällt er dort auf dem Kissen in Schlaf und Jesus schläft ein und so wie er da schläft, nehmen sie ihn mit. Und dann sagt Markus, und es waren auch andere kleine Schiffe bei ihm, oder manche übersetzen kleine Boote, ist ein bisschen ein anderes Wort wie das Schiff, in dem die Jünger waren. Das muss was Größeres gewesen sein, und dann waren da noch kleinere Boote dabei. Wahrscheinlich waren es Leute, die nicht vom Ufer aus zugehört haben, sondern sich damit ihre kleinere Fischerboote drumherum gescharrt hatten und zugehört hatten. Und von ihnen wird nachher nichts mehr berichtet. Das ist auch interessant. Und ich habe gefragt, ja, wir wissen nicht, warum. Markus sagt, da sind kleine Boote dabei und nachher kommt nichts mehr von ihnen. Sind sie zurück ans Ufer nach Kapernaum? Wahrscheinlich waren sie ja von dort. Sind sie nur ein Stück mitgefahren und dann wieder umgekehrt, weil sie gesagt haben, was wollen wir an der anderen Seite? Ich gehe zum Schlafen heim. Wir wissen es nicht. Einfach so eine Beobachtung, da waren noch welche dabei und nachher sind sie weg. Aber die Jünger, sie machen, was Jesus sagt. Er sagt, ich will auf die andere Seite, lasst uns rüberfahren. Nehmen Jesus mit im Schiff, wie er ist, legt sich hin, schläft ein, sie fahren los. Nichts Besonderes. Aber dann, Vers 37. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Die Jünger waren Jesus gehorsam, haben gemacht, was er will und dann sowas. Ein Sturm. Ja, konnte Jesus das nicht vorher wissen, dass da ein Sturm kommt? Oder ihnen das wenigstens vorher sagen, hallo, wir fahren jetzt da in den Sturm rein. Jesus gibt auch uns immer wieder Aufgaben. Und ich denke, manchmal geht es uns dann, außer dass wir uns wundern, bin ich jetzt Jesus ungehorsam, weil der Sturm kommt? Und ich bin dir, Tobi, dankbar für die Einleitung heute Morgen, weil das eigentlich in die gleiche Richtung geht. Wenn wir als Christen leben, manchmal haben wir so das vielleicht unausgesprochene Vorstellung, ja, dann sorgt Gott für mich und da sollte eigentlich kein Problem mehr kommen, wenn ich mit Jesus lebe. Jetzt folge ich ihm nach, habe mein Leben ihm hingegeben und jetzt kommt doch ein Sturm. Aber Jesus wusste das, wir wissen ja, er wusste, dass da ein Sturm kommt. Er hat die Jünger bewusst da reinfahren lassen. Er hatte was vor da damit, er hatte einen Plan für die Jünger. Er wollte ihnen was beibringen, eine Praxislektion von dem, was er vorher in den Gleichnissen unterrichtet hat. Jesus führt die Jünger in Sturm und dann, was passiert? Er war hinten auf dem Kissen oder auch hinten auf dem Schiff und schlief auf dem Kissen. Jesus hat geschlafen, war abwesend, nicht ansprechbar, hat es gar nicht mitgekriegt, dass das Wasser in das Boot läuft und das Boot sich zu füllen beginnt, anfängt unterzugehen. Er ist doch bestimmt auch nass geworden. Und die Jünger, sie wecken ihn auf und fragen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Juckt es dich überhaupt, Jesus, dass wir hier ertrinken? Dass unser Boot am Absaufen ist? Wie kannst du schlafen, wenn es uns an den Kragen geht? Wir haben immer wieder Beispiele, auch in der Bibel, in der Geschichte, wo Menschen so gefragt haben. Israel, Mose führt sie aus Ägypten raus in die Wüste und plötzlich vor ihnen Wasser, zur Seite Berge und hinten kommen die Ägypter. Und die Israeliten fragen: Hast du uns in die Wüste geführt, damit wir hier sterben? Gab es keine Gräber in Ägypten? Wenn Schwierigkeiten kommen, plötzlich Zweifel daran, ob Gott überhaupt noch da ist, ob er sieht, ob es ihn überhaupt tangiert. Wie sieht es in unserem Leben aus, wenn Schwierigkeiten kommen? Wie reagieren wir? Geht es uns nicht manchmal wie der Jünger, dass wir sagen: Wo ist jetzt Gott? Wo bist du? Siehst du mich überhaupt noch? Meister, kümmert es dich nicht? Und Hiob hat ja, haben wir letzten Sonntag gehört, er hat ja auch die Frage gehabt: Gott, wo bist du in meinem ganzen Leiden? Was soll das? Warum? Wozu? Wo bist du? Siehst du mich überhaupt? Und Paulus schreibt im 2. Korinther 1, 8 und 9: Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Aber Paulus, er war in einer Situation, wo er über sich selbst schon das Todesurteil gefällt hat, so wie der Jünger gesagt hat: Jetzt ist aus, jetzt ist vorbei, es gibt keine Rettung mehr. Und Paulus sagt: Warum? Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Im Hebräerbrief wird uns von jemand erzählt, aus dem Alten Testament, wo in der Alten Testament es nicht erwähnt wird, aber wo der Hebräerschreiber sagt, auch er hat geglaubt, dass Gott Tote auferweckt. Wer erinnert sich, wer das ist? Abraham. Da heißt, ich habe die Stelle nicht aufgeschrieben, aber ich schlage sie doch geschwind auf. Ich glaube, das ist Hebräer, was sind sie, die Glaubenshelden? Hebräer 11. Jetzt muss ich geschwind suchen. Genau, Hebräer 11, Vers 17, da heißt: Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war: In Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Also der Hebräerbriefschreiber sagt, der Abraham hatte Glauben, dass auch aus dem toten Isaak Nachkommen erwarten, dass Gott Tote auferweckt, weil er die Verheißung hatte, aus Isaak wirst du Nachkommen haben. Und ich weiß nicht, wie das im Alten Testament wird uns das nicht berichtet, aber hier der Hebräerbriefschreiber sagt, Abraham hatte den Glauben, dass auch wenn er den Isaak opfert, Gott ihm aus dem Isaak Nachkommen schafft. Das ja Unmögliche möglich wird. Und er musste ja den Isaak dann nicht opfern. Gott hat vorher Einhalt geboten, hat einen anderen Weg gefunden. Aber dieser Glaube, dieses Vertrauen, dass wenn Gott was verspricht, dann hält er das ein. Dass wir auf Gott vertrauen, nicht auf uns selber. Nicht auf unsere eigene Kraft. Die Jünger hier, ich denke, der Petrus war ja immer so der Wortführer, der hat bestimmt gesagt, als Jesus sagte, lasst uns rüberfahren, hat gesagt, okay, ihr hier, schickt die Leute heim, wir hier auf, Ruder raus, da, du hier, du da, los geht's. Gucken wir mal, dass wir rüberkommen, dass wir auch noch ein bisschen Schlaf kriegen. So kann ich mir das bildlich vorstellen. Meine Bibel berichtet es nicht, aber und dann plötzlich kommt der Sturm. Und ich denke, es war ein stärkerer Sturm wie die normalen Stürme auf dem See Genezareth. Weil die Stürme, die Jünger kannten die ja. Sie waren erfahrene Fischer. Aber wenn selbst sie keine Hoffnung mehr haben, sie wussten, jetzt ist es aus. Menschlich gesehen, sie gehen unter. Und Paulus sagt hier im 2. Korinther, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und Gott führt uns als seine Kinder ganz bewusst in Situationen, sei es familiär, beruflich, schulisch, wo wir sagen, jetzt ist aus, gibt keine Hoffnung, gibt keinen Ausweg, ich weiß nicht, was draus kommt, menschlich gesehen ist vorbei. Und warum tut er das? Damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Gott fordert uns raus, auf wen vertraust du? Auf dich, auf dein Können, auf deine Ausbildung, auf dein Bankkonto, auf deine Versicherung, was auch immer. Und er will sehen, ob wir glauben. Deshalb habe ich ja gesagt, so diese Anwendungslektion für die Jünger, wir kommen noch drauf, was ich damit meine, ob sie richtig gehört haben, was Jesus sagt. Jesus fordert uns raus, er prüft uns, er testet uns. Aber nicht, weil er uns was Böses will, sondern weil er das Ziel hat, dass unser Glaube gestärkt wird. Im Gleichnis in Markus 4, da heißt es in Markus 4, Vers 20, und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Sie hören, sie nehmen es auf, sie bringen Frucht. Und ich glaube, dass die Frucht Glaube ist. Vertrauen auf Jesus. Wenn ich höre und es aufnehme in mein Herz, dann entsteht Glaube. Und dann vertraue ich Jesus dem, was er sagt. Ich nehme sein Wort ernst. Aber vor Jesus da noch weiter drauf eingeht, was macht er? Als die Jünger kommen in ihrer Not und ihrem Unglauben, er sagt ja nachher, warum habt ihr keinen Glauben? Er steht auf, Vers 39, und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Jesus greift ein, wo die Jünger schreien, Herr, hilf. Er greift ein und hilft. Das gleiche bei Petrus, wieder auf dem See, anderer Tag, andere Zeit. Jesus kommt über den See und Petrus ist Jesus gehorsam. Er setzt den Fuß aufs Wasser, er läuft auf Jesus zu und dann sieht er die Wellen, kriegt Angst, fängt an zu sinken. Und er schreit und Jesus zieht ihn raus. Oder, wir kommen in ein paar Wochen dazu, 5000 Leute, die Hunger haben und Jesus sagt zu den Jüngern, gebt ihnen zu essen. Die sagen, was soll jetzt das schon wieder? Jesus sagt, was habt ihr? Ja, 5 Brote, 2 Fische. Ja, nehmen wir, teilen wir aus. Jesus auch, da hilft er wieder. Er gibt einen Auftrag und er hilft. Aber wie war es hier bei den Jüngern? Wie haben sie reagiert? Sie haben Angst gekriegt. Und doch hilft Jesus, er greift ein, wo sie zu ihm rufen. Und er zeigt hier, er ist nicht nur Mensch, der müde ist und Schlaf braucht, sondern er ist auch 100% Gott, der die Schöpfung geschaffen hat und sie auch unter Kontrolle hält. Er spricht ein Wort und Wind und Wellen gehorchen. Auch das, ich meine, der Wind kann aufhören, aber bis die Wellen sich beruhigen, das dauert. Und hier ist ein Wort und bums, alles ist still. Auch die Jünger sagen nichts mehr. Alles ist ruhig. Stille, Jesus hat gesprochen. Und Jesus ist ja der, von dem es in Hebräer 1,3 heißt, dass er alles kontinuierlich durch sein Wort trägt und erhält. Die ganze Welt wird zusammengehalten, das Universum wird gehalten, jedes Molekül, jedes Atom wird an seinen Platz gehalten durch das Wort Jesu. Er hält es. Wenn Jesus aufhört, es zu halten, das zu tragen, löst sich alles auf. Wie die Bibel ja auch sagt, am Ende wird sich alles auflösen und Gott schafft eine neue Erde, einen neuen Himmel. Petrus schreibt in 1. Petrus 5,7, alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Jesus ist besorgt in unserer Not. Es ist nicht, wie die Jünger dachten, dass es ihn nicht schert, dass es ihn nicht juckt, wie es ihnen geht. Er ist da, er ist präsent. In dem Moment, wo sie rufen, hilft er. Und doch beurteilt Jesus seine Jünger. Er gibt eine Bewertung ab. Zuerst gibt er einen Auftrag, dann prüft er, dann hilft er in der Prüfung raus und dann als Viertes bewertet er. Und was sagt er zu den Jüngern in Vers 40? Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Und ich muss denken nochmal an das vierfache Ackerfeld. Da heißt es, von denen unter die Dornen gesät wurde, in Vers 18, und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen und so weiter, andere Dinge dringen ein und ersticken das Wort und es wird nicht fruchtbar. Es wächst kein Glaube. Die Sorgen ersticken das Wort und es entsteht kein Glaube. Die Jünger, Jesus sagt zu den Jüngern, habt ihr keinen Glauben? Warum fürchtet ihr euch? Warum seid ihr furchtsam? Was meint er? Auf was hätten sie denn glauben sollen? Was war der Auftrag, den Jesus gab? Fahrt auf die Mitte des Sees und ertrinkt. Richtig? Das hat er zu ihnen gesagt am Abend. Was hat er gesagt? Nee, er hat nicht gesagt, fahrt auf die Mitte des Sees und ertrinkt, sondern er hat gesagt, fahrt auf die andere Seite, lasst uns rüberfahren. Ja, und wenn Jesus was sagt, geschieht's. Wenn er zum Feigenbaum sagt, von dir wird keiner mehr essen, dann ist er am nächsten Morgen verdorrt. Und wenn Jesus sagt, wir fahren rüber, dann fahren wir rüber, dann gehen wir nicht unterhalbwegs. Und das ist, was er zu den Jüngern sagt. Sie haben nicht gehört. Sie haben schon geschwind zugehört und dann, jawohl, los, machen wir, alles klar. Aber sie haben nicht wirklich, sie haben, wo das Problem kam, haben sie es vergessen, was Jesus wirklich gesagt hatte. Sie haben nicht mehr dran gedacht, wir fahren auf die andere Seite, sondern sie dachten, nun, jetzt gehen wir unter. Aber geht es uns nicht oft wie die Jünger? Wir sind für Jesus unterwegs und zum Alltag, was auch immer. Er hat uns ja an unseren Platz gestellt und dann plötzlich kommen Sorgen, kommen Ängste, Nöte und wir vergessen alle seine Verheißungen, die er uns gegeben hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hören und das Wort aufnehmen, dass wir es in unsere Herzen haben. Dass wir Gottes Wort bei uns tragen und dass wir uns dann daran erinnern, dass Glaube wächst, dass Vertrauen wächst, dass dann in unserem Alltag dieses Wort präsent ist und wir dran denken, Moment, stopp, wir können ja gar nicht untergehen. Wir fahren ja auf die andere Seite und dann sagen, Jesus, wach mal auf, ich bin mal gespannt, wie du jetzt das regelst, wie du die Situation, was du draus machst, wie du dein Wort erfüllst. Du hast verheißen. Ich musste an Matthäus 6 denken. Wo ist er? Matthäus 6, Vers 25. Da sagt Jesus, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise, der Leib mehr als die Kleidung und so weiter. Und dann in Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ich weiß nicht, geht es euch auch manchmal so, läuft irgendwas an? Ich vergesse, dass Jesus versprochen hat zu sorgen. Dass er fürs Essen sorgt, für Kleidung sorgt, für das, was ich brauche zum Leben. Ja, vielleicht nicht für alle meine Wünsche, die ich habe. Aber er sorgt, er hat es versprochen. Es sind so viele andere Verheißungen in der ganzen Bibel, wo da sind, die für uns gelten. Und dass wir die ganz fest hören aufnehmen und dran glauben im Alltag, in den Herausforderungen, wo Gott uns reinführt. Warum hast du Angst? Hast du keinen Glauben? Vor was hast du Angst? Was sind deine Sorgen heute Morgen? Was war dein erster Gedanke, wo du aufgewacht bist? Lasst uns eine kurze Zeit der Stille nehmen und uns überlegen, was macht mir gerade Sorge? Was sind die Ängste, die ich habe? Arbeitslosigkeit, Zukunft von den Kindern. Ich meine, ja, wenn man in die Welt reinguckt, haben wir nur eine Rente oder keine? Ich meine, das ist alles ja da, die Fragen. Was wird aus meinen Kindern? Werden die als Christen in der Welt überhaupt nicht überleben? Kommen sie zum Glauben oder nicht? Na, sonst so vieles, was uns umtreibt. Und dann zu sagen, stopp, halt. Was hat Jesus gesagt? Er hat versprochen, bei uns zu sein. Er liebt uns, er liebt unsere Kinder. Er hat verheißen, dass seine Kinder nicht verhungern. Ich meine, ja, dass er für sie sorgt. Wie auch immer, keine Ahnung, wie er es macht. Aber er kann es. Er spricht uns passiert. Ich meine, das, was Jesus am besten kann, ist Wunder tun. Und darauf darf man vertrauen, damit soll man rechnen. Und je mehr wir auf uns vertrauen, umso größer wird der Sturm. Weil er das prüft. Er wird jeden von uns in Situationen bringen, wo es uns geht wie im Paulus, wo wir sagen, ich habe keine Hoffnung, ich habe keine Zuversicht. Wenn ich auf Situationen auf mich schaue, ist alles aus. Wo ich dann nur noch sagen kann, Herr Jesus, hilf. Und dann möchte er das von uns sehen, den Glauben, wo wir sagen, nicht Herr Jesus, juckst dich gar nicht, dass ich untergehe, sondern dass er, Herr Jesus, bin gespannt, wie du jetzt dein Wort erfüllst. Und das wünsche ich mir für dich, für mich, dass wir das umsetzen, dass das uns begleitet in unserem Alltag, dass der Heilige Geist uns daran erinnert. Die Jünger hatten den damals noch nicht, aber in uns lebt der Heilige Geist und von dem hat Jesus gesagt, er erinnert uns an alles. Und das ist das Coole, das ist das Gewaltige, der erinnert uns in deine Situationen. Und ich bete oft morgens in meiner stillen Zeit, Herr Jesus, schenkst, dass dein Geist mich heute an die Dinge erinnert, die nötig sind, damit ich im Glauben lebe. Dass ich vertraue, dass ich nicht auf die Welle gucke oder auf die Probleme, sondern auf dich schaue. Ich möchte mit einem Vers aus Jakobus 1 abschließen. Da steht, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Also, was hätte die Reaktion der Jünger sein sollen? Herr Jesus, danke für den Sturm, weil jetzt kannst du ein Wunder tun und ich bin gespannt, wie du das löst. Das sagt Jakobus. Das ist Glaube. Wir lachen, aber macht es. Lasst uns das umsetzen. Wenn ein Problem dasteht, uns zu freuen, nicht weil das Problem da ist und weil ich vielleicht krank bin und im Krankenhaus liege und es wehtut und wir haben ja die Ängste, sind ja real. Aber zu sagen, ich glaube ganz bewusst, ich mache den Glaubensschritt und sage, Jesus, ich freue mich, dass du Situationen in meinem Leben geschenkt hast, wo nur du lösen kannst. Und ich bin gespannt, wie du das machst. Ich meine, es ist nicht einfach, das ist nicht natürlich, das ist übernatürlich, so eine Reaktion. Das ist geistlich, das muss, kann nur der Heilige Geist in uns wirken. Aber was sagt Jakobus weiter? Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Auch dafür können wir danken. Jesus, danke, dass du das gebrauchst, dass am Ende Glaube rauskommt, dass mein Glaube gestärkt wird, dass mein Glaube gefestigt wird. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Was ist nötig, damit wir keinen Mangel haben? In der Prüfung uns zu freuen, und zu sagen, Herr, ich bin gespannt, wie du das löst, weil das ist Glaube. Zu sagen, ich kann es nicht. Menschlich gesehen ist es aus. Keine Hoffnung, keine Lösung, nichts. Aber du, Herr Jesus, kannst. Und du wirst, du hast verheißen. Jetzt bin ich gespannt, wie du es machst. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird er sie ihm geben. Ja, das sind die Situationen, wo unsere Weisheit mangelt. Wir blicken es nicht mehr durch, wir haben keine Lösung und wir brauchen Gottes Weisheit. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Lasst uns Menschen sein und darum ringen. Sag, Herr Jesus, schenk du mir den Glauben, den die Jünger nicht hatten, das Vertrauen, das sie nicht hatten, dass ich nicht bin wie so eine Woge hin und her geworfen, sondern dass ich feststehe, egal was heute Mittag passiert, welche Nachricht einschlägt wie eine Bombe in meinem Leben, dass ich nach dem ersten Schluck mich daran erinnere, Herr Jesus, du hast es im Griff, du hast einen Plan, löst du es. Und das einzige Schlimme, was wirklich passieren könnte, was wäre das für uns? Überleg, was wäre das Allerschlimmste, was dir passieren könnte? Ich sage es dir gleich, was wäre es für dich? Das wäre, wenn Gott dich heute in die Hölle schmeißen wird. Das wäre das Schlimmste. Alles andere ist nicht wirklich schlimm. Oder? Es ist immer die Relation, wie gucken wir aus welcher Perspektive. Letzte Woche hatten wir es von der Perspektive Gottes. Lasst uns daran denken, uns kann nichts Schlimmes mehr passieren. Wir sind sicher, zur Ewigkeit ist sicher. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, schenk du uns diesen Glauben, Herr, wenn er so klein ist wie ein Senfkorn. Herr, winzig klein, aber dieses Vertrauen in dich und du weißt, wo jeder von uns drinsteht. Herr, ist für mich einfach, das hier so zu predigen, aber du kennst meine Geschwister, ihre Nöte, ihre Sorgen, ihre Herausforderungen. Herr, schenk du ihnen diesen Glaubensmut, sich zu freuen und gespannt zu sein, was du in ihrem Leben vorhast. Herr, dass in der Not die Freude an dir durchkommt und trägt. Und Herr, dass du nicht zu uns wie zu den Jüngern sagst, wo ist euer Glaube, sondern dass man wie die Jünger staunet. Herr, und die Jünger waren verwundert darüber, dass du am See und am Meer gebietest. Wir kennen die Geschichten alle, Herr. Wir wissen, wer du bist und dass wir nicht staunen drüber, sondern dass wir es zuversichtlich erwarten, dass du der bist, der Stürme stillt, der Wunder tut, der Brot vermehrt, der Tode aufweckt. Herr, und dass du in unserem Leben für jedes Problem eine Lösung hast und dass du für uns sorgst. Hilf uns, das in unserem Alltag einfach umzusetzen und zu vertrauen. Amen.